Die Praxis, in der ich arbeite, also halt noch eine ganz kleine Zweigpraxis außerhalb, das ist wirklich Land. Also da kommen die Leute mit dem Trecker vorgefahren, um ein Rezept abzuholen. Und ich liebe es.
Man wird ja auch nicht Oma Brömmel mal mit 85 Jahren unter 5 verschiedene europäische Leitlinien pressen. Damit ist man bei einer sehr lebensnahen Beratung, aber auch unter möglichst rationalen Gesichtspunkten. Und das macht jeden Tag Spaß und man kriegt extrem viel zurück von den Leuten.
Ich mag auch diese Breite von diesem Fach, weil es jetzt auch über die Medizin hinaus einen auch für das Leben sehr viel lehrt.
Wir haben nicht diese Highlights, den dramatischen Notfall, um den man drumherum tanzen kann, sondern wir haben eben die Vielzahl bei kleineren Erkrankungen und immer auf der Lauer nach dem gefährlichen Verlauf.
Das Arztgespräch, der Podcast von Ärzten für Ärzte und für interessierte Menschen, die sich eine Meinung bilden wollen zu Themen, die uns Ärzte im Praxisalltag beschäftigen.
Mit Christian Köhler, Tino Sommerbrot, Marc Hanefeld und Ulrike Kuck.
Und unser Thema heute, der Weg in die Allgemeinmedizin. Warum lieber breit als tief?
So, hallo, guten Abend an alle.
Hallo.
Hallo.
Schönen guten Abend.
Freut mich total, dass heute unsere großartige Kollegin Ulrike Kuck bei uns im Podcast ist. Ulrike ist Fachärztin für Allgemeinmedizin und ist als Hausärztin in Büdingen in der Wetterau tätig. Viele Hörerinnen und Hörer kennen sie vielleicht als Bloggerin und Autorin. Sie hat ihr Pseudonym Schwesterfrau Doktor, unter dem sie auch ihren Blog betreibt. Außerdem ist sie Kolumnistin im Fokus und in der Medical Tribune und hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Frau Doktor, wo ich sie gerade treffe, in dem sie wirklich viele tolle, witzige Geschichten aus ihrem Leben als Landärztin in der hessischen Provinz erzählt. Und ich finde es ganz toll, dass das heute endlich mal geklappt hat, hier, dass du bei uns heute im Podcast bist.
Ja, danke. Es hat ja ein paar Anläufe gebraucht, aber ich freue mich sehr, dass es heute klappt. Danke für die Einladung.
Wir wollten heute mal nicht über irgendwelche aktuellen berufspolitischen Themen sprechen, irgendwelche neuen Gesetzesvorlagen des Bundesgesundheitsministers oder über schlampige Digitalisierungsprojekte etc., sondern heute wollten wir mal über unser Kerngeschäft sprechen, über die Allgemeinmedizin und was uns zu Hausärzten gemacht hat. Denn die Weiterbildung zum Allgemeinmediziner ist ja auch nicht für alle Kolleginnen und Kollegen so geradlinig, wie das vielleicht in anderen Facharztweiterbildungen der Fall ist. Für wen ist heute was dabei? Ich denke, dass wir uns heute über Themen unterhalten, die auch vielleicht für jüngere Kolleginnen und Kollegen interessant sind. Gerade wenn man mal mit dem Gedanken spielt, auch in die Allgemeinmedizin zu gehen. Tino, ich fange mal mit dir an, so weil du so der alte Hase hier unter uns bist und, glaube ich, dich am längsten mit der Hausarztmedizin und der Allgemeinmedizin beschäftigt hat, oder?
Der Opa am Tisch oder was?
Genau, genau, der Senior in der Runde.
Tino, nein, erzähl einen Schwank aus deinem Leben.
Genau. Ja, also ganz so schlimm ist es nicht. Also es war schon dieses Jahrhundert, als ich mich niedergelassen habe. 2009 bin ich Niederlassung gegangen. Also so lang ist es jetzt auch nicht her. Und bin in die Praxis bei meinem Vater eingestiegen. Mein Vater wollte eigentlich aufhören. Und nach einem Jahr gemeinsamer Arbeit haben wir festgestellt, das läuft so gut, dass wir zusammen die Praxis weiterführen. Ich habe dann noch einen zusätzlichen Sitz gekauft und wir haben ein Stockwerk erweitert und so sammelte sich ein Kollege nach dem anderen zusammen und jetzt sind wir mittlerweile mit 7 Kollegen in der Praxis tätig.
Mhm. Ulrike, wie war das bei dir? Wolltest du denn ursprünglich in die Allgemeinmedizin oder Hausarzt werden?
Ganz ursprünglich ja. Also es gab für mich tatsächlich nie einen anderen Berufswunsch als Ärztin zu sein. Und als ich noch so, also wirklich ganz, ganz klein war, da hatte ich wirklich gedacht, ich werde Hausärztin. Das war immer so mein Berufswunsch. Im Studium hatte sich das ein bisschen verloren. Also da hatte ich dann wirklich sehr intensiv mit der Pathologie geflirtet und wollte auch erstmal eigentlich gar keine lebenden Patienten haben. Bin dann auch die ersten anderthalb Jahre in der Pathologie gewesen, was ich auch wirklich gerne gemacht habe. Das hat aus verschiedenen Gründen dann nicht geklappt. Aber dann habe ich mich wieder den Lebenden zugewandt und das war auch wirklich die richtige Entscheidung. Also ich bin dann in der Inneren gewesen, um da meine Weiterbildung zu machen und dann eben den klassischen Weg in die Hausarztpraxis. Und ja, da habe ich es dann wirklich lieben gelernt und im Prinzip genau das gemacht, was ich mir als kleines Kind schon vorgestellt hatte.
Marc, wie war es bei dir?
Ja, also ich hatte gar keinen Hausarzt als Jugendlicher und Kind. Hatten wir nicht einfach. Wir sind, wenn wir was erkältet waren, zum HNO-Arzt gegangen, nicht zum Hausarzt. Kannte ich gar nicht. Und ich wollte auch gar nicht Medizin machen, sondern was ganz anderes. Und habe das dann durch den Zivildienst gemacht. Und Zivildienst im Rettungsdienst hat bedeutet, man muss unbedingt Anästhesist werden und Notfall- und Intensivmediziner. Das bin ich dann auch geworden. Und das war dann irgendwann ein Punkt, wo ich mit Kollegen, dem Kollegen-Ehepaar gesprochen habe, die von ihrem Job erzählten. Und ich dachte, oh Mensch, das passt eigentlich viel besser zu mir. Und dazu kam dann die Sache, dass die Klinik nicht unbedingt das war, was ich mir langfristig vorstellen konnte. Und dann habe ich halt gerade noch geschafft, in Bezug auf meinen Lebensweg oder meine Lebensspanne zum richtigen Zeitpunkt den Absprung zu schaffen. Und da bin ich jetzt in der Einzelpraxis auf dem Land in Bremervörde.
Christian, wie war es bei dir?
Ja, ich wollte gar nicht ursprünglich, glaube ich, direkt unmittelbar in die Allgemeinmedizin. Also ich war im Studium mehr so in Richtung Pädiatrie erst unterwegs und dann im Verlauf des späteren Studiums im Bereich Innere und bin dann aber nach dem Studium tatsächlich einfach in den sogenannten alternativen Berufsfeldern für 3-4 Jahre gelandet, weil ich bin Ende 99 mit dem Studium fertig geworden. Und viele Freunde von mir, die haben damals noch AIP gemacht und wurden da ziemlich verschlissen in den Kliniken. Das hat mich etwas abgeschreckt und ich hatte so eine lose Stellenzusage oder was in Aussicht in 6 Monaten und habe dann gedacht, gut, das ist auch eine gute Zeit, um nochmal ein bisschen andere Sachen einfach auszuprobieren, sich ein bisschen Geld zu verdienen und jetzt nicht gleich sofort ins Berufsleben einzusteigen und bin dann durch Zufall bei einem Internet-Gesundheitsanbieter gelandet, also bei einem Anbieter von Gesundheitsinformationen bei netdoktor.de. Und die hatten damals so ihren europäischen Rollout gerade, das war noch so New Economy Zeit, das war so alles, habe da angefangen zu jobben und weil ich so ein bisschen Internet konnte, also so ein bisschen programmieren konnte, war ich da relativ schnell aus dieser medizinischen Redaktion raus und habe so Projektmanagement gemacht und dann irgendwann ist die Zeit so ins Land gezogen und ich war da so, glaube ich, 1,5 Jahre oder sowas und das war alles immer so heute, heute geht's nach London und morgen sind wir eh alles Millionäre und das war eigentlich eine ganz, ganz witzige Zeit, während meine Kollegen und Freunde in der Klinik, wie gesagt, ziemlich verschlissen wurden. Und nach 2 Jahren habe ich dann gemerkt, dass das aber nicht das ist, wofür ich ja das eigentlich mal gemacht habe. Und dann bin ich dann über die Uni Heidelberg, wo es so eine Forschungsstelle gab, wo ich auch AIP machen konnte, halt dann wieder so im Laufe der Zeit zurück in die Medizin. Und dann habe ich aber gemerkt, dass ich mich selbstständig machen will. Also ich wollte nicht in der Klinik angestellt sein, weil das war mir damals zu patriarchalisch alles. Und diese Herrschaftsstrukturen, da kam ich nicht so mit klar. Und deshalb habe ich gedacht, gut, der schnelle Weg in die Selbstständigkeit der beste Weg in die Selbstständigkeit ist tatsächlich einfach Allgemeinmedizin zu machen, was ja auch viel mit der Inneren zu tun hat, die ich vorher ganz gerne gemacht habe. Und so war das dann. Aber dass ich so jetzt irgendwie morgens aufgewacht bin, so im Studium gesagt habe, so ich werde jetzt Hausarzt, das war bei mir tatsächlich so nicht der Fall, sondern es hat sich einfach so ergeben. Ja, so wie ich glaube, dass das bei vielen ja so der Fall ist, ne?
Das war bei mir tatsächlich genauso. Also bei mir lässt sich's ganz schnell zusammenfassen. Ich wollte Chirurg werden. Ich hatte eine Stelle in der Chirurgie und Unfallchirurgie, wo ich unbedingt hin wollte, mein ganzes Studium. Dann hatte ich eine aufgezwungene Vorstellung in der Nephrologie. Das konnte ich zum damaligen Zeitpunkt nicht mal schreiben. Das Vorstellungsgespräch verlief so anders, als ich erwartet hatte, dass ich meinen Job bei der Orthopädie gekündigt habe und in die Nephrologie an die Dialyse gegangen bin, was nachhinein tatsächlich eine meiner besten Entscheidungen war. Und bin dann an der Uniklinik Frankfurt gelandet, in verschiedenen Abteilungen. Ich habe Kollegen, die in Forschungs aus waren am Krankenbett oder in den Ambulanzen vertreten und hatte dann den Luxus, dass ich durch sehr viele Abteilungen gewechselt bin. Und bin dann am Ende in einer Abteilung fest gelandet, in der Angiologie, wo ich festgestellt habe, ich bin für einfach nicht geeignet. Das ist mir vorher nie aufgefallen. An der Dialyse macht man alles. Dadurch, dass ich zum Teil 3 bis 6 Monate in den einzelnen Abteilungen war, war das nie so schlimm. So dass immer, wenn es schlimm wurde, habe ich gewechselt und habe festgestellt zum Ende, dass ich am liebsten oder mich am wohlsten fühle, wenn ich alles mache. Und nachdem diese Erkenntnis bei mir gefruchtet hatte, bin ich auch direkt gewechselt in die Allgemeinmedizin. Also das innerhalb ganz kurzer Zeit aus der Uni raus und dann in die Praxis.
Was ist denn das, was ihr in der Allgemeinmedizin so am meisten schätzt?
Ja, ich habe gerade kurz so überlegt, ne, weil es gibt ja tatsächlich eigentlich ganz viele Punkte, die ich an der Allgemeinmedizin mag, auch wenn ich zeitweise nichts mit Menschen zu tun haben wollte, was aber, glaube ich, eher an so einer Unsicherheit lag, weil man ja doch ja schon eine Verantwortung hat natürlich, ne? Und die Allgemeinmedizin war dann so das, womit ich geliebäugelt habe, weil man auf der einen Seite ja einmal alles machen kann. Also mir ging es da ein bisschen wie Tino. Ich wollte eigentlich irgendwie alles machen, aber ich wollte jetzt nicht mein Leben lang immer nur zum Beispiel nur Herzkatheter schieben oder so, ne? Also ich wollte wirklich, mir hat das Spaß gemacht, sehr internistisch zu arbeiten. Mir hat es aber auch Spaß gemacht, mal Gespräche zu führen oder kleine Chirurgie zu machen, mal ein paar Fäden zu ziehen, Verbandswechsel zu machen, Kinder und alte Leute zu behandeln. Also wirklich so von der Wiege bis zur Bahre, wie man so schön sagt. Und ich brauche immer ein bisschen Abwechslung. Also ich kann mit Langeweile nicht umgehen. Und das gibt es zwar in der Medizin fast nirgendwo, glaube ich. Ich hatte einen ganz kurzen Ausflug einmal in die Pharmabranche, weil ich gedacht habe, das wäre besser vereinbar mit meinen Kindern. Ich bin nach 4 Monaten bin ich wirklich Hals über Kopf geflohen, weil dieses nur Sitzen am Schreibtisch war überhaupt nicht meine Welt, auch wenn es recht interessant eigentlich war. Naja, und deswegen ist das eigentlich so der, ja, für mich so die perfekte Mischung. Es ist auch sehr schön, diese Bindung zu den Patienten herzustellen, weil man die meisten Patienten ja wirklich über Jahre begleitet. Und wenn man die dann erstmal richtig kennt und dann auch viele Erkrankungen oder ja, so in Anführungsstrichen Wehwehchen, die man manchmal so hat, ne, auch ein bisschen besser einordnen kann und dann auch entscheiden kann, das ist jetzt nur ein Wehwehchen oder das ist jetzt wirklich, das ist jetzt ein Notfall, da muss ich jetzt handeln. Und das fand ich eigentlich immer sehr spannend oder finde es immer noch sehr spannend.
Ja, ich glaube, das ist auch die Allgemeinmedizin. Ich mag auch diese Breite von diesem Fach, weil es jetzt auch über die Medizin hinaus einen auch für das Leben sehr viel lehrt. Also ich glaube, dass wir in der Allgemeinmedizin einfach super viel Einblick bekommen in Biografien. Ja, und das finde ich total spannend, weil du ja mit der Zeit und mit der steigenden Erfahrung auch so viel unterschiedliche Menschen kennengelernt hast und eben nicht jetzt nur so unter ganz monolithischen Aspekten wie sieht denn sein Herz aus im Echo oder wie ist denn die funktionelle Vitalkapazität, sondern wirklich eben so ganze Menschen kennenlernst und ganze Biografien kennenlernst mit allen Problemen und Aspekten, die ein Leben so bietet. Und das finde ich, das gibt einem eine unheimliche Erfahrung auch, was die eigene Lebensgestaltung oft angeht. Ne? Also wenn du Leute kennenlernst, auch im Privaten, du kannst sie, glaube ich, auch mit unserem Background sehr gut schnell einschätzen. Es ist einfach, das finde ich das Spannende eigentlich an der Allgemeinmedizin. Es ist diese Breite.
Ja, und man ist irgendwie, finde ich auch, wie du gesagt hast, auch im Privatleben ist man irgendwie immer noch in dem Beruf. Also man geht ja selten nach Hause und ist dann nicht Arzt oder Ärztin, sondern das ist irgendwie so eine Lebenseinstellung, glaube ich.
Ja, wobei das manchmal 2 Seiten hat.
Ja, es ist nicht immer nur positiv.
Es gibt keine Party. Genau, es gibt keine Party, wo nicht einer kommt und fragt, hier, ich hab da so einen Zwacken, kannst du mal? Ja. Marc, wie war es bei dir?
Ja, ich würde da nochmal einen Rückgriff nehmen auf die Klinikgeschichte und das, was du gerade, Christian, gesagt hast, das stimmt schon. Also diese Hierarchie eben im Krankenhaus ist ein bisschen das Problem und auch mein Problem, insbesondere gar nicht mal so sehr unter den Ärzten, finde ich, wobei das auch teilweise so ist, aber auch in den Klinikleitungen ist das viel mehr das Problem geworden, auch gerade unter dem wirtschaftlichen Druck, der sich dann vermehrt auch gebildet hat und dem Nachmachen von privaten Klinikträgern durch andere Krankenhäuser, die völlig anders aufgestellt sind. Und ich bin ja selber leitender Oberarzt im Krankenhaus gewesen und war der jüngste Mitarbeiter der Abteilung gleichzeitig. Das heißt also, ich musste da auch andere Führungsdinge oder andere Mechanismen ansetzen, als ich das irgendwann mal hätte abgucken können oder sowas. Und ich bin insgesamt relativ froh, raus zu sein aus diesem Beruf. Und ich wollte eigentlich immer Experte sein, Experte für irgendwas. Mhm. Auch Anästhesie ist ja sehr breit. Mit allem Möglichen. Ich habe da auch von Schwerstverbrannten bis Neurochirurgie und Kardioanästhesie relativ viel gemacht und auch Rettungsdienst. Aber so dieses Expertentum hat seine Limitation. Und mir hat irgendwann mal so einen Rettungsassistent auf dem NEF, so ein alter Feuerwehrmann, der das 30 Jahre machte, der hat mir irgendwann nach der x-ten Schicht gesagt, also Marc, so wie du mit den Leuten umgehst, das ist eine glatte Eins. Ich so, okay. Wie ist das jetzt gemeint? Und dann habe ich festgestellt, dass das wirklich mir am meisten liegt, mit den Leuten zu sprechen, mit Angehörigen auf der Intensivstation, mit den Patienten selbst. Ne? Gut, in der Anästhesie spricht man nur in gewissen Phasen der Behandlung mit den Leuten. Aber
genau, zählen Sie mal von 10 runter.
Genau, in der Notfallmedizin, genau. Ich habe schon bis 2000 gezählt, ist das wirklich Propofol? Nein. Das ist dann natürlich mehr im Rettungsdienst auf der Intensivstation und in der Anästhesie-Sprechstunde ist es ja eigentlich eher so Fließbandarbeit. Trotzdem, also das habe ich irgendwie so als meine Stärke herausgearbeitet und das, was mir auch am meisten Befriedigung gibt am Job und das Breite, das kann ich auch nochmal betonen. Ne? Ich habe das jetzt mit Studentinnen mehrfach gehabt, die dabei waren, dass man einfach immer wieder sagen kann, wir gehen hier in jede Sprechstunde rein. Jeder Fall ist anders. Man muss sich jedes Mal neu einstellen und das ist super cool. Und es ist auch so, dass es nicht nur anders und jeder Fall anders gelagert ist, sondern es ist auch so, dass man die Fälle nicht so, ich sag mal, technokratisch sieht wiederum, sondern, und man wird ja nicht Oma Brömmelmann mit 85 Jahren unter 5 verschiedene europäische Leitlinien pressen, sondern man guckt, was ist irgendwie vernünftig, was ist das Ziel von den Leuten. Und damit ist man bei einer sehr lebensnahen Beratung, aber auch bestenfalls eben auch unter möglichst rationalen Gesichtspunkten, unter dem besten Wissen, was man irgendwie verfügbar hat. Und das macht jeden Tag Spaß und man kriegt extrem viel zurück von den Leuten.
Ja, das stimmt. Ja, absolut. Nee, ich finde ja auch, die Breite in unserer Disziplin lässt uns ja auch selber so ein bisschen, also sehr viel Spielraum, wie man sich selber auch aufstellen möchte. Ja, das heißt, wir können ja auch, wir haben ja sehr viel Gestaltungsmöglichkeiten auch in unseren Praxen. Ne? Also wenn man sich 100 allgemeinmedizinische Praxen anguckt, dann sieht man tatsächlich 100 Praxen und sieht nicht eine Praxis, die 100 Mal geklont wurde, ne? Weil jedes Team, jeder Mensch, der da arbeitet, eigentlich irgendwas Eigenes reinbringt und man irgendwann so ein, ja, wie so ein Organismus wird, der auf eine bestimmte Art und Weise tickt und der dann auch nur bestimmte Leute anspricht, muss man ja auch sagen. Ne? Also ich finde ja auch, jede Praxis hat so ihre eigenen Patienten und gibt gerade in Wiesbaden ein ganz breites Spektrum an Praxen und ich glaube, dass auch ein Großteil der Patienten zum Beispiel in unsere Praxis gar nicht so reinpassen würde, so einfach vom Klientel, von der Art her, weil die vielleicht anders behandelt werden wollen oder anders bedient werden wollen oder anderen Umgang gewöhnt sind. Und ich finde, das ist sehr spannend, dass sich mit der Zeit sowas herauskristallisiert. Ja.
Ich finde auch innerhalb der Arztpraxis, wenn mehrere Ärzte oder Ärztinnen dort beschäftigt sind, kommen auch die Patientinnen immer, also die haben schon so ihren Lieblingsarzt oder Ärztin, ne? Und jeder hat so sein eigenes Klientel in Anführungsstrichen, ne? Natürlich ist das auch in Vertretungszeiten so, dass man auch andere, die das Kollegen oder der Kollegin mitbehandelt, gar keine Frage, aber man merkt da schon nochmal so einen gewissen, also schon so einen Unterschied, ne? Also wer zu welchem Arzt oder Ärztin gehen möchte. Also auch innerhalb der Praxis.
Ja, das ist ein guter Punkt gewesen. Ich fasse das bei mir immer ganz gerne zusammen. Ich habe als Chirurg angefangen, habe ein Zwischenspiel als Internist gemacht und bin mittlerweile Psychotherapeut, ja. Und Es ist ein Running Gag bei uns in der Praxis. Bei mir landen wirklich wahnsinnig viele Psychotherapie-Patienten. Also sind die Kollegen dann immer so ein bisschen genervt von den Tino-Patienten. Also es ist genau das, was Ulrike sagt. Aber es gibt dann eben auch andere Patienten von meinem Vater zum Beispiel, mit denen ich ganz schwer zurechtkomme. Und genau dieser persönliche Aspekt in der Allgemeinmedizin, das ist was ganz Spannendes, weil es ist ja nicht nur so, dass wir die Persönlichkeit der Patienten aufnehmen, sondern uns auch wirklich als Person einbringen können. Es wird unsere Einschätzung, unsere Meinung gefragt und da ist dann ganz oft nicht nur ein rationales, was ist die beste Evidenzmitteilung, sondern mit dem Patienten eine gemeinsame Entscheidungsfindung, wo es denn überhaupt hingeht. Mhm.
Ich würde noch ein bisschen einen anderen Blick jetzt reinbringen wollen. Und zwar, ich weiß nicht, was eure Erfahrungen in der Praxis sind mit Studentinnen und Studenten oder auch Formulantinnen und Formulanten, die häufig im Studium doch ein anderes Bild von der Allgemeinmedizin vermittelt bekommen haben, als es dann tatsächlich ist und die häufig total positiv überrascht sind von dem, was Marc gesagt hat, von dieser Vielfalt, ne, von dieser Breite und irgendwie so mit der Vorstellung oft reinkommen, so ja, da wird ja eh nur der Oma der Blutdruck gemessen und so ein bisschen vielleicht mal eine neue Pille angesetzt. Und ich kenne das ja auch von mir selber, als ich in der Notaufnahme damals oder in der Inneren angefangen habe, mit welcher, rückblickend ist mir das auch peinlich, mit welcher Arroganz man auf die Hausarztmedizin so geguckt hat, ne? So, man war da irgendwie so der große Oberheld in der ZNA, weil man mal irgendwie einen Katheter irgendwo reingeschoben hat oder einen Infarkt behandelt hat oder sonst wieder irgendwie den, ja, Marc, kennst du auch noch so dann aus der Notfallmedizin, ne, was man dann für einen Hubschrauberheld ist, aber dann so die Hausarztpraxis so belächelt hat, ne?
Genau, Thoraxdrainagen legen und genau, TEE ja. machen und so weiter, ne? Ist auch alles toll, ne? Aber
warum ist das so eigentlich?
Meiner Meinung nach liegt das teilweise daran begründet, dass oft auch, komische Sachen passieren einfach. Ne? Komische Sachen passieren häufiger mal. Ich kenne das aus dem Rettungsdienst so, dass dann immer wieder komische Fälle, die vielleicht Spott Anlass geben, passiert sind, immer mit bestimmten Hausärztinnen und Hausärzten. Also da gibt es sicherlich auch so Kandidaten, die komisches Zeug machen. Ne? Studentinnen und Studenten kamen auch schon zu mir und haben erzählt von Leuten, die, weiß ich nicht, auspendeln, ob jemand Corona hat, ne, Klangschalen benutzen und dann aktiv von der Impfung abraten. Das haben wir also dieses Bild.
Macht man das nicht mehr?
Ja, wir könnten das, keine Ahnung.
Ja.
Ja, nicht, dass ich euch jetzt hier in die Pfanne haue, ne? Aber. Ja.
Die Klangschale für genau.
Das funktioniert doch super. Genau.
Aber ich denke mal, dass das auch noch ein bisschen geprägt ist von diesem praktischen Arzt damals, der keine richtige Facharztausbildung durchlaufen hat. Und das hat sich ja sehr stark gewandelt auch. Und ich denke, dass da auch eine gewisse Hybris dabei ist. Ne? Wenn man eben Katheter schiebt oder Drainagen legt oder TE macht und seine Expertise anbringt, dass man denkt, das andere ist nichts wert. Aber wenn man dann genauer reinschaut, dann ist es eben schon so, dass das, was in der Hausarztpraxis gemacht wird, für die Leute von einer viel tiefgreifenderen und langfristigeren Bedeutung sind. Da möchte ich das andere auch nicht verteufeln, weil das kann ich ja wiederum nicht oder nicht mehr, je nachdem, von welchem Fachbereich wir sprechen. Und das brauchen wir alles auch, aber für mich ist da die Wertigkeit von dem, was ich auch gerade eben gesagt habe, doch viel höher angesiedelt als das, was ich in der Klinik tun durfte.
Ich muss aber auch sagen, also ich finde im Studium, also ich habe 2009 Examen gemacht, als Tino sich niedergelassen hat.
Jungspund.
Und damals war das so, dass die Lehre ehrlich gesagt exorbitant schlecht in der Allgemeinmedizin war. Das hat sich hoffentlich jetzt gewandelt. Wir haben auf dem Land nicht so oft Studenten und Studentinnen in der Praxis. Also das sind wirklich so alle, einmal im Jahr kommt vielleicht mal jemand. Aber es ist damals bei mir so gewesen, dass wir wirklich so langweilige Themen besprochen haben, so langweilige Fortbildungen. Es ging im Prinzip tatsächlich immer nur um Blutdruck, ja, ein wichtiges Thema, aber das wurde halt sehr uninteressant gestaltet, um Harnwegsinfekte, um Erkältungen, Husten, Schnupfen, Influenza, sowas. Aber das bildet ja nicht die gesamte Palette ab von dem, was wir im Minutentakt im Prinzip behandeln. Und da geht man als Studierender auch raus und denkt, ja, okay, dafür muss ich ja eigentlich gar nicht Medizin studieren. Ne? Da lese ich die Apothekenumschau und dann kann ich das auch.
Das stimmt. Das ist lustig, weil ich habe in der Klinik in meiner letzten Zeit in einer kombinierten Ambulanz Risikoschwangerschaften aus angiologischer und rheumatologischer Sicht mitbetreut und fühlte mich, was Schwangere und Schwangerschaftsprobleme betrifft, eigentlich gar nicht so unfit. Hab's ja permanent gemacht. Und als ich die Klinik verlassen habe, wurde meine Frau schwanger. Lustigerweise ziemlich zeitgleich. Und bei all ihren Problemen war ich völlig hilflos, weil diese banalen Rückenschmerzen und Übelkeiten mir meine Schwangeren in der Klinik gar nicht so berichtet haben, weil da viel ganz andere Dinge im Vordergrund standen und das häufig dann gesagt wurde, naja, die Hochdosis-Cortisontherapie und die Diabetestherapie und die Blutdrucktherapie, das kommt der Schwindel oder die Rückenschmerzen oder dass es einem nicht so gut geht, kommt daher. Und ich dann erst hinterher feststellen musste, ich hätte meiner Frau viel besser helfen können, wenn die eine komplizierte Schwangerschaft gehabt hätte. Mhm. Und in der Praxis habe ich festgestellt erst, wie oft ich im Krankenhaus gesagt habe, damit gehen Sie zu Ihrem Hausarzt und mir hinterher eingestehen musste, dass ich es deswegen gesagt habe, weil ich keine Ahnung hatte. Also ganz häufig konnte ich zwar die kleinen Dinge, die in der Klinik sind, recht gut bearbeiten, aber so dieses große Ganze, das Lebenspraktische, das Einbetten in die Biografie, in wie bestimmte Abläufe funktionieren, wie der Patient jetzt an bestimmte Bescheinigungen kommt und, was auch für die Heilung wichtig ist, das habe ich erst später erfahren. Und das Spannende ist, weil du nach dem Unterricht gefragt hast, der hat sich deswegen nicht geändert, weil die Allgemeinmedizin eher so eine Undercover-Medizin ist. Wir haben nicht diese Highlights wie anderen OP oder den dramatischen Notfall, um den man drumherum tanzen kann, sondern wir haben eben die Vielzahl im Minutentakt bei kleineren Erkrankungen und immer auf der Lauer nach dem gefährlichen Verlauf. Und das ist etwas, was häufig, wenn man daneben sitzt oder zuguckt, das diskutiere ich mit meinen Formulanten und Studenten tatsächlich regelmäßig, ist eigentlich Undercover-Medizin. Also ich unterhalte mich mit der Oma ganz nett über ganz vieles und habe nebenbei den Blutdruck getestet, wie sie ihre Medikamente verträgt, wie es ihr geht, was die Hüfte macht. Also aber nicht so offensichtlich vordergründig. Und da glaube ich auch, dass das ein Punkt ist. Und der zweite Punkt, letzter Punkt, da bin ich fertig, was das betrifft. Die Ärzte in der Klinik und die Ärzte an der Uni waren alle nie in einer Praxis. Das heißt mit anderen Worten, wir bekommen zum Großteil von Professoren erzählt den Fall ohne die Vorgeschichte, weil sie das gar nicht kennen. Und tatsächlich die niedergelassenen Ärzte sind die einzigen, die sowohl die Klinik als auch den ambulanten Bereich kennen. Das betrifft auch die Fachärzte und auch mit Fachärzten, mit denen ich unterhalte, sagen genau dasselbe, wie erstaunt sie sind, wie vielfältig das Fach wird, wenn man die Klinik verlässt.
Ja. Mhm. Darf ich kurz nochmal einhaken? Das, was du gerade gesagt hast, Tino, das hatte ich gerade die Woche jetzt oder letzte Woche habe ich mich mit einer Facharztpraxis getroffen hier in der Gegend und mit den beiden Kollegen recht lange gesprochen. Und das war genau das, dass die nämlich auch, oder zumindest einer von den beiden mal bei mir hospitieren wollte, das auch schon mal gemacht hat und sagte, Mensch, was ihr da macht, ist ganz schön krass. Gut, das gilt umgekehrt auch, deswegen werde ich auch mal in deren Praxis hospitieren. Und ja, Jörg, wenn du zuhörst, schöne Grüße.
Ja, ich glaube auch, dass sich das tatsächlich langsam ändert. Also im Studium wird schon die Allgemeinmedizin jetzt auch mehr in den Fokus genommen. Und das, was ich so mitbekomme, ist, dass auch Studenten, die wir in der Praxis jetzt haben, so ein Blockpraktikum, also so dem 7., 8. Semester, auch schon mehr Kontakt zur Hausarzt- und zur Allgemeinmedizin haben, als wir das noch im Studium hatten. Und die Kollegen, mit denen wir halt heute sprechen, was Tino gesagt hat, die Professoren oder die Facharztkollegen, die jetzt niedergelassen sind, sind ja häufig noch aus dem etwas älteren Studiencurriculum, als die Allgemeinmedizin noch nicht so präsent war. Insofern ändert sich das ein bisschen und das ist auch gut und das ist auch wichtig. Aber ich fand das auch, also gerade am Anfang, Tino, was du gesagt hast, so am Anfang in den ersten Monaten bei mir in der Praxis, wo ich als Weiterbildungsassistent dann angefangen habe, habe ich mir manchmal so gewünscht, dass irgendwie mal so ein nass geschwitzter Herzinfarktpatient zur Tür reinkommt und ich endlich mal wieder das machen kann, was ich irgendwie kann, anstatt dass dann wieder irgendwie jemand im Zimmer sitzt und sagt, also mich juckt's hinterm rechten Ohr und dann im linken Knie sticht's, was könnte das denn sein? Ja. Insofern finde ich, das ist genau, was du gesagt hast. So, ne? Man wird mit der Zeit einfach, man behandelt viele Kleinigkeiten, um dann eben auf der Hut zu sein, um dann die eine große Sache auch zu entdecken. Seht ihr da einen großen Unterschied eigentlich? Wieder so ein kleiner Themenwechsel. Jetzt, Ulrike, Marc, ihr seid ja eher im ländlichen Bereich tätig. Ist das wirklich eine andere Art der Arbeit?
Tatsächlich glaube ich schon, dass das eine vollkommen andere Art des Arbeitens ist. Also ich habe nie in der Stadt gearbeitet, aber ich habe Freunde in der Stadt, die auch in Frankfurt arbeiten und man tauscht sich aus. Und da wird mir dann oft berichtet, dass vom Patientenandrang, denke ich, ist es ähnlich, vom Patientenklientel. Ich meine, jede Stadt hat auch so seinen eigenen Kiez, ne, wo die Patienten dann zu ihrem Hausarzt gehen. Aber es ist von der Diagnostik, glaube ich, eine andere. Also wo wir oft gezwungen sind, sehr, sehr viel Diagnostik zu machen, was ich aber auch mag. Also ich liebe es, Diagnostik zu machen. Ich will nicht nur wegüberweisen. Das müssen wir machen, weil es keine Facharzttermine gibt oder nur in vielen Monaten. Also wir haben so Probleme, Patienten bei unseren Kardiologen unterzubringen. Rheumatologie ist vollkommen out of order, das funktioniert einfach nicht. Mhm. Und deswegen macht man eigentlich schon sehr viel Diagnostik selbst eben im Rahmen der Möglichkeiten, die man hat. Also ich mache zum Beispiel sehr gerne Ultraschall, das mache ich täglich mehrfach, auch bei Dingen, die man jetzt auf gut Deutsch nicht abrechnen kann, einfach weil es mir hilft in der Findung einer Diagnose. In der Stadt, was ich so mitbekommen habe, wird das eher wenig gemacht, weil du um die Ecke einen Gastroenterologen hast, der dir einen Abdomensono macht oder das MRT gibt es eben auch in einer Woche. Das, wie gesagt, das funktioniert bei uns so gar nicht. Und ich habe auch noch mal einen ganz direkten Arbeitsvergleich, weil die Praxis, in der ich arbeite, also halt in Büding, so die Hauptpraxis und noch eine ganz kleine Zweigpraxis außerhalb, so 20 Kilometer oder 15 Kilometer außerhalb nochmal, das ist wirklich Land. Also da kommen die Leute mit dem Trecker vorgefahren, um ein Rezept abzuholen. Und ich liebe es. Das macht so einen Spaß. Das ist ein kleines Räumchen, eine Anmeldung, ein Wartezimmer. Und da muss man wirklich so minimalistisch arbeiten, da gibt es keinen Ultraschall, da gibt es nur ein kleines EKG, weil natürlich kann man auch viel in der Hauptpraxis machen, aber das schaffen eben viele, die dort aus dem Dorf kommen, nicht. Die sind froh, dass da zumindest an ein paar Tagen in der Woche jemand ansprechbar ist und da macht man wirklich Basismedizin. Also ich finde diese Kombination gut, weil ich natürlich auch eben gerne Diagnostik mache, aber da auch gerade ganz weit auf dem Land, so diese richtige klassische Landarztpraxis, also da blühe ich auf. Das macht mir einfach Spaß, weil man da einfach noch so viel über normale Untersuchungen rausfinden muss, über das Gespräch, über, ja, wie gesagt, minimale Diagnostik. Und das Patientenklientel ist meist sehr, sehr angenehm, sehr dankbar, sehr liebevoll. Man kriegt immer was zu essen mitgebracht. Das finde ich auch großartig. Also das ist so mein Landeindruck.
Ja. Und vor allen Dingen ist das so eine Ecke von Hessen, wo man die Leute auch erstmal überhaupt verstehen muss. Ne? Also das kommt auch noch dazu. Ja? Also wenn man mal mein Opa kam aus der Region und das war schon eine Challenge. Ja?
Man hört sich ein.
Ja.
Ich habe mein Gehör geschmiert, es geht inzwischen.
Kann das in Hessen auch so schlimm sein? Das wusste ich gar nicht.
Doch, doch. Marc, wie ist es bei dir?
Ja, also das, was Ulrike sagt, das ist absolut richtig. Also wir müssen schon relativ viel selbst machen auf dem Land. Wir können nicht einfach andere Dinge in Anspruch nehmen, die anderswo vielleicht mehr verfügbar sind. Das gilt auch ganz allgemein für die Hausarztmedizin, nämlich dass man Entscheidungen treffen muss, ohne dass man ein Riesenarsenal an Diagnostik hinter sich hat, das man auf die Patienten werfen kann, sondern wir müssen halt entscheiden mit ganz anderen Eindrücken beziehungsweise mit viel weniger Informationen. Und auch das macht übrigens sehr viel Spaß an der Allgemeinmedizin, dass man sich da einfach mit seinen Sinnen festlegen muss, so wie man das früher gelernt hat, nämlich Anamnese, klinische Untersuchung und, das da gebe ich auch völlig recht, ich bin ein absoluter Sonomaniac auch, ich liebe das. Und obwohl Maniac klingt so, als würde ich da der Vollprofi werden, ich liebe das einfach. Ja. Und,
der Sonografeur.
Der Sonografeur, genau, das ist mein Twitter-Zweitaccount. Ne? Ich guck mal nach, ob es schon gibt. Nein. Also in der Anästhesie habe ich Kurse gegeben dafür. Das würde ich in der Allgemeinmedizin mir nicht zutrauen. Aber man kann ganz viel machen mit ganz einfachen Maßnahmen. Und tatsächlich ist es so, dass es auch auf dem Land, auf der menschlichen Ebene oft anders ist. Das habe ich auch während der Corona-Zeit gemerkt, dass etwas mehr aufeinander geachtet wird. Wenn ich mich so ein bisschen auch heikel äußern darf, da würde ich auch sagen, von den KV-Diensten her, die ich gemacht habe, je näher die an der Stadt liegen, umso größer die Spinnerquote. Es tut mir leid, aber es ist tatsächlich so, dass die Leute auf dem Land doch irgendwie geerdeter sind. Und das ist insgesamt eine ganz andere Art zu arbeiten. Und ich komme ja auch gar nicht selbst vom Land. Ich bin ja Großstädter. Ich komme aus Dortmund. Ab und zu hört man es vielleicht ein bisschen raus. Und daher ist das für mich auch eigentlich immer noch mal was Besonderes. Wird es auch immer bleiben, zumal ich ja auch sowieso für immer der Zugewanderte sein werde.
In Hessen sagt man da der Eingeplackte, oder?
Eingeplackt.
Spürt ihr eigentlich bei euch in der Region ein Ärztemangel? Also ich habe mal geschaut, freie Arztsitze, kann man ja auf den Webseiten der KV gucken, in Büdingen 6,5, in Wächtersbach, Bad Sodensalm-Münster ums Eck auch 4,5 und Bremervörde jetzt, Marc, bei dir sind es 8,5 Sitze, die da ausgeschrieben sind und das sind ja Praxen, die fehlen, ne? Das ist ja eine Versorgung, die fehlt. Merkt ihr das?
Ja. Ja, das merkt man. Kommt alle in die Allgemeinmedizin und macht die Praxen auf.
Ja.
Können wir eine Werbeveranstaltung machen? Können wir Musik abspielen?
Ja, genau.
Du meinst jetzt so eine Bacardi-Rum-Werbung?
Nein, ich finde ja, das auch eigentlich ist es sehr schade. Also ich habe auch viel KV-Dienste gemacht im Rheingau. Das ist ja hier neben Wiesbaden die Region, die dann auch eher ländlicher ist. Und mir hat das sehr gut gefallen, da auch von den Menschen, die da arbeiten, mal ganz abgesehen davon, dass sehr viele Winzer dort auch leben, was das Arbeiten auch ganz angenehm macht. Ja. Es ist ein anderes Klientel und es ist eigentlich schade, dass so wenig Kollegen und Kolleginnen sich für die Landarztmedizin oder für den etwas ländlichen Raum entscheiden. Aber ich glaube, das ist halt auch oft keine aktive Entscheidung dagegen, sondern das sind einfach Biografien. Man arbeitet in der Stadt, in der Klinik, man entschließt sich dann niederzulassen, man lernt, man kennt die Kollegen vor Ort, man hört, hier ist eine Praxis, die sucht jemanden und ich glaube, die meisten entscheiden sich nicht aktiv für oder gegen jetzt eine Tätigkeit auf dem Land, sondern einfach da, wo man seinen Lebensmittelpunkt hat, arbeitet man dann auch und sagt, ich gehe jetzt 50 Kilometer weiter außerhalb. Ne?
Das ist ja auch oft ein Problem so mit der Familie. Ne? Also ich meine, der Partner, die Partnerin muss ja auch irgendwo arbeiten, ohne dass man vielleicht ganz viele, ganz große Strecken fährt. Die Kinder müssen irgendwo zur Schule, vielleicht hat man keine Großeltern in der Nähe, die sich irgendwie kümmern können. Also da sind ja ganze Biografien quasi von abhängig. Und dann, deswegen denke ich, zieht es schon viele eher in die Stadt, weil es einfach leichter ist. Auch diesen Praxisalltag, gerade als Selbstständiger unter einen Hut zu kriegen. Ich bin ja jetzt nicht selbstständig, sondern in Anführungsstrichen nur angestellt, aber das ist, glaube ich, schon mit ein Thema und vielleicht, wobei ich glaube, bei euch in der Stadt ist es ja auch schwieriger eigentlich eine Praxis zu finden, oder? Ich meine, bei uns, ich könnte irgendwo mir einen Raum mieten und eine Praxis eröffnen. Und bei euch, glaube ich, müsst ihr ja erstmal warten, bis jemand eine Praxisnachfolge freigibt sozusagen.
Das ist unterschiedlich. Also jetzt bei uns in Wiesbaden ist es tatsächlich so, wir sind überversorgtes Gebiet, aber ganz viele Hausarztsitze sind diabetologisch, schmerztherapeutisch oder mit anderen Fachärzten besetzt, die dann de facto in der Versorgung fehlen. Ich habe das mal durchgerechnet für Wiesbaden. Wenn man tatsächlich die fachärztlich tätigen Kollegen auf Hausarztsitzen rausrechnet, sitzen wir auch schon im unterversorgten Gebiet. Aber generell die Nachfolge in die Allgemeinmedizin ist im Moment relativ gering. Und die Frage nach Stadt oder Land, ich habe jetzt in meiner Weiterbildungszeit beides gehabt und muss sagen, beides hat seine Vorteile, beides hat seine Nachteile. Das habt ihr alle schon beschrieben, das wiederhole ich nicht nochmal. Aber in der Regel der Fälle ist die Biografie, das, was der Christian gesagt hat, eigentlich der ausschlaggebende Punkt, wo es einen hinvertreibt. Und das ist ja nicht so, dass man am Ende vom Studium aktiv sagt, ich werde jetzt Landärztin oder Landarzt, sondern in der Regel der Fälle ist erstmal die Klinik. Man hat froh, dass man eine Stelle in dem Fach hat, wo man hin möchte. Dann lernt man jemanden kennen, zieht zusammen. Und also bis man dann wirklich in der Allgemeinmedizin ankommt, ist das Leben schon viel, viel weiter. Wir reden hier nicht über Menschen am Ende des Studiums. Und das wird bei dieser politischen Debatte häufig übersehen. Und die Leute ziehen auch nicht aus dem Land weg, sondern sie ziehen nicht hin, weil es sie da nicht hin verschlagen hat. Also da sind ganz viele andere Punkte, die da eine Schwierigkeit in der Auswahl geben und nicht, dass man jetzt irgendwie Studenten mit irgendwelchen Lockangeboten aufs Land locken müsste oder könnte.
Nochmal zurück zu dem Punkt der Unterversorgung. Also wie macht sich das in eurem Alltag bemerkbar, dass ihr in einer Region tätig seid, die noch ein paar mehr Ärzte vielleicht vertragen könnte?
Am Andrang. Also das ist wirklich so, als ich angefangen habe, ich habe die Praxis erst 2020 übernommen, da habe ich immer gesagt, okay, ich kann ja sowieso nur x Patienten pro Tag behandeln und dann können die halt kommen. Also wer einen Hausarzt braucht, soll kommen und muss aber eventuell damit rechnen, dass er ein bisschen Anlaufzeit braucht. Und das ist aber so krass geworden, dass man das auch nicht mehr rechtfertigen kann irgendwann, weil man sonst auch relativ dringliche Terminwünsche nicht wahrnehmen kann. Und wir haben auch gleichzeitig einen Kollegen gehabt, der in Altersrente gegangen ist zu diesem Zeitpunkt und haben dessen Patienten übernommen. Es waren, ich glaube, bei mir allein 800 zusätzliche Patienten. Und da muss man sich natürlich auch in die Akten reinfressen. Also zumindest muss man die alle irgendwie einmal so grob sichten und sich mit den Leuten auch einmal auseinandersetzen, die einmal kennenlernen. Das ist ein unglaublicher Aufwand. Vielleicht habe ich mit 800 gerade übertrieben, aber mehrere hundert Leute waren das auf jeden Fall. Und das hat dann dazu geführt, dass man irgendwann sagen musste, okay, oder ich sagen musste, wir machen jetzt wirklich auch einen Annahmestopp, weil man sonst nicht mehr zurechtkommt. Also wir merken das wirklich auch an der persönlichen an dem persönlichen Aufwand, den man betreiben muss und daran, wie ermüdet man teilweise ist, je nachdem, von welchen Zeiten man gerade spricht. Die jetzigen gerade zwischen November und grob März sind äußerst anstrengend und fordernd.
Ja, das kann ich bestätigen, auch mit dem Annahmestopp. Also irgendwann muss man einfach die Bremse reinhauen, weil man sonst den einzelnen Patienten nicht mehr gerecht wird. Also es kann ja auch nicht Sinn und Zweck sein, einfach nur sozusagen die Massenabfertigung zu machen und jeder Patientin bekommt nur noch irgendwie 2 Minuten, weil man dann weiß, das Wartezimmer ist voll und da sitzen noch 15 Leute, die gesehen werden müssen. Und dann muss man sich auch ab und zu damit auseinandersetzen, dass einem der Frust entgegenschlägt, weil die Leute sagen, aber ich brauche doch einen, was soll ich denn jetzt machen? Ja, und ich brauche doch dringend einen Arzt und ich kann nicht ohne. Und das ist, finde ich, schon belastend. Also daran merkt man das schon. Aber irgendwann ist voll, dann kann man nicht mehr. behandeln, ohne Abstriche bei seiner Arbeit zu machen, die dann vielleicht auch irgendwann mal gefährlich werden können, diese Fehler.
Ja, da muss man aber einwerfen, dass das ja ein Vorteil auch ist. Wir sind selbstständig oder wir sind in kleinen Teams tätig. Also das diskutiere ich auch mit meinen angestellten Ärzten, wo man einfach sagt, wie viel machen wir? Wo machen wir einen Cut? Und das ist tatsächlich ein großer Vorteil, den man auch mit einem gewissen Selbstbewusstsein ausleben muss. Also die Allgemeinmedizin hat als fachliche Kompetenz viel zu tun, aber von den Arbeitsplätzen hat es halt eben den großen Luxus, dass man viel steuern kann. Ein Nachteil ist, dass man halt in Mangelsituationen die Türen zumachen muss. Also der sogenannte Aufnahmestopp haben ja mittlerweile auch viele städtische Praxen. Mhm. Und je nach Situation ist auch bei uns phasenweise Aufnahmestopp, weil wir es einfach nicht hinkriegen. Also das ist nicht nur ein ländliches Phänomen, sondern auch in vielen Städten mittlerweile schon angekommen. Aber wir können es steuern. Wir sind nicht persönlich dafür zuständig, jetzt eine Region oder einen Stadtteil zu retten oder durch eine persönliche Selbstaufgabe irgendwie am Laufen zu halten, sondern wir machen unseren Teil, den wir so gut machen, wie wir können, und müssen tatsächlich dann auch ab einem bestimmten Punkt, allein schon, weil man eben eine Verantwortung gegenüber seinen Mitarbeitern hat, sage ich jetzt mal als Praxischef, muss man irgendwo mal die Tür zumachen.
Wir haben so viele Themen, die wir noch besprechen könnten hier in dieser Folge, dass wir das in eine zweite Folge auslagern, die wir demnächst dann zusammen nochmal aufnehmen. Und ich hoffe, dass viele Hörerinnen und Hörer jetzt vielleicht schon so ein bisschen einen Einblick bekommen haben, was uns an der Tätigkeit, die wir da ausüben, reizt und warum wir über unser Kerngeschäft eigentlich sehr positiv reden und positiv denken. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch. Ulrike, erstmal danke, dass du heute bei uns im Podcast warst und finde ich ganz toll. Auch alle, die das jetzt nochmal hören, wir machen natürlich keine Werbung, das liegt uns ja fern, aber ich hatte übrigens dein Buch mit im Urlaub im Sommer, ja, und das ist ja zusammen mit T.C. Boyles Blue Sky und und ja, Nils Winkmars Montanis Katze, und du bist heute hier, nicht die anderen beiden. Das ist also
schon, jetzt vielleicht auch daran liegen, dass man an mich leichter rankommt.
Ja, nein, Quatsch. Nein, also ich freue mich auf eine nächste Folge und ich wünsche euch allen einen schönen Abend. Das war das Arztgespräch mit Christian Köhler, Tino Sommerbrot, Marc Hanefeld und Ulrike Kog. Und unser heutiges Thema war der Weg in die Allgemeinmedizin. Warum lieber breit als tief?
Wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr sie teilt, wenn ihr sie positiv bewertet oder wenn ihr unseren Podcast abonniert. Und hinterlasst gerne einen Kommentar auf unserer Webseite www.das-arztgespräch.de.
Dort findet ihr auch die Shownotes zur Folge inklusive der zugehörigen Informationen und Quellenangaben und natürlich alle anderen Folgen unseres Podcasts.
Schön, dass ihr uns zugehört habt. Ciao.
Bis zum nächsten Tschüss. Mal. Ciao.